Wenn zum Beispiel mal ein Mensch in Not ist oder wenn jemand krank ist, dann ist es eine Selbstverständlichkeit, dass das Familienunternehmen hilft. Das muss deswegen nicht irgendwo mit dem Betriebsrat vereinbart sein. Also da werden Sie in jedem Unternehmen findet man Beispiele, was dann in diesem Fall passiert. Da passiert, sagen wir mal, ein menschlicher Umgang miteinander, der in anonymen Gesellschaften eigentlich so nicht zu finden ist.
Pioniere wie wir. Der Kienbaum-Podcast.
Willkommen zurück zum Pioniere wie wir Spezial. Heute knüpfen wir an die erste Folge unserer Spezialausgabe an, in der ich gemeinsam mit meinen Gästen Arndt Kirchhoff und Tom Rüsen erörtert habe, welche Dinge sich in Politik und Gesellschaft ändern müssen, damit Deutschlands Wirtschaft samt seiner wunderbaren Familienunternehmen wieder an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen kann. Wie versprochen, tauchen wir heute nun tiefer in den Kosmos der Familienunternehmen und Unternehmerfamilien an sich ein. Wir blicken auf die besonderen Stärken, langfristige Strategien und beleuchten, was es bedeutet, enkelfähig zu wirtschaften. Außerdem diskutieren wir, warum Familienunternehmen gerade in Zeiten von Transformation, Digitalisierung und wachsender Komplexität einen besonderen Beitrag für den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt leisten, besprechen wichtige Aspekte wie Family Governance und Familienverfassung und wie diese den Weg ebnen können zu einer möglichst reibungslosen Übergabe an die nächste Generation. Kurzum, es geht um Werte, Visionen und den Spagat zwischen Tradition und Moderne. Viel Spaß beim Zuhören und wenn ihr tiefer in die Themen einsteigen wollt, dann viel Spaß bei der Lektüre unseres Buches. Wir verlinken es in den Shownotes. Los geht's! Ah, du bist dieser Tage jüngst 70 Jahre jung geworden, muss man sagen. Du hast viele Jahrzehnte in eurem Unternehmen verbracht als Unternehmer. Eine Frage, die Tom mit aufgerissen hat, bevor wir den Begriff Enkelfähigkeit nochmal tiefer legen. Tom, komme gleich zu dir, ist, hast du den Eindruck, dass das Standing von Familienunternehmen, auch Familienunternehmertum, sich über die vergangenen Jahrzehnte verändert hat? Vielleicht auch in deiner persönlichen Betroffenheit, die Art und Weise, wie du deine Rolle definiert hast. Wie würdest du das fassen? Was ist so in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gar passiert?
Ja, also sicherlich war es so, dass und der Eindruck mag heute noch vorherrschen, dass Familienunternehmen irgendwie doch verschwiegen waren und dass man nicht so gerne erzählte, was einem zum Erfolg führte und über Generationen zu Erfolg geführt hat und dass man von außen nicht so viel Einblick hat. Das hat sich aber spätestens in der Zeit, wo ich mit am Ruder stehen durfte in unserer Familie, hat sich das geändert, weil die Abläufe in der Welt, die Zusammenhänge erfordern viel mehr Transparenz. Man konnte das sehen nach der Finanzkrise. Da mussten sich die Familienunternehmen erstmal dran gewöhnen. Was ist eigentlich Finanzkommunikation? Man sagte das früher einem Banker nicht. Man sagte das schon gar nicht im Kapitalmarkt. Und das bedurfte eines Umlernens. Wir haben früher nicht gesagt, weder was wir verdient haben, noch wie viel wir einsetzen für Investitionen, sprich Geld, was wir vorher verdient hatten und wieder investiert haben zum Wohle des Unternehmens und der Belegschaften. Darüber hat man nicht gesprochen. So, mittlerweile ist es aber so, dass man das wissen will. Ansonsten findet man keine Bank, keinen Kapitalgeber mehr. Also die Welt ist transparenter geworden und das war schon eine Veränderung für Familienunternehmen, dass sie sich daran gewöhnt haben. So, wir haben dann alle miterlebt, das galt dann nicht mehr nur für die Finanzwelt. Das gilt heute auch für alles, was Social Governance, Nachhaltigkeit angeht, Umweltfragen, aber auch Fragen, wie gehe ich mit meinen Belegschaften um, wie gehe ich mit den Menschen um. Mhm. Also das ist schon eine gewaltige Veränderung, die dort auf die Familienunternehmen, ich würde sagen, in den letzten 25, 30 Jahren zugekommen ist. Das war die 200 Jahre, 300 Jahre, 400 Jahre vorher so nicht der Fall, würde ich sagen. Aber das weiß vielleicht der Tom Rüsen besser.
Ja, also ich würde das bestätigen. Und Deutschland gilt da auch im internationalen Vergleich. Wenn wir das mit Kollegen aus der Family-Business-Forschung anschauen, sind wir schon führend, was dieses ganze Thema Governance, ja, Transparenz, Offenheit angeht. Da sehen wir andere Weltregionen, wo das noch eher so ist, wie Arndt du das gerade beschrieben hast, wie es vielleicht bei uns vor 100, 200 Jahren war. Also da sind wir schon Vorreiter und deshalb ist Familienunternehmertum ja auch insgesamt viel häufiger in aller Munde, als es das noch vor 10 oder 15 Jahren war. Und vielleicht eine Sache, die ich ganz positiv finde, ist, es gab vor kurzem eine Studie der Stiftung Familienunternehmen, die einmal Mitarbeitende befragt hat, also die Arbeitnehmerbevölkerung, welchen welches Image und welchen Stellenwert Familienunternehmen eigentlich als Arbeitgeber haben. Und das war sehr positiv. Also da wurden genau diese Attribute, ja, Standorttreue, Zuverlässigkeit, ja, da wird nicht kurzfristig mal eben Standort dicht gemacht, weil der Investor, der irgendwo sitzt, das Kapital abzieht, sondern die Familie, die Eigentümerfamilie steht mit ihrem Namen zu den Mitarbeitenden. Die werden ja oftmals auch erweiterte Familie so wahrgenommen, ja, also zumindest sind das so die Schilderungen, die aus den Eigentümerfamilien kommen, aber auch die wir gespiegelt bekommen von Arbeitnehmervertretern. Also von daher, es gibt schon noch an einigen Teilen unserer Gesellschaft diese besondere, ich nenne das mal Sozialpartnerschaft, die unsere soziale Marktwirtschaft ausmacht. Ich würde sogar so weit gehen, dass die soziale Marktwirtschaft in Deutschland nur deshalb so funktioniert, wie sie funktioniert, weil der Kern unserer Wirtschaft, so wie es Arndt Kirchhoff gerade gesagt hat, im Wesentlichen aus Familienunternehmen bestehen, wo die Eigentümer, ja die Unternehmerfamilie, sozusagen das Eigenkapital zum Anfassen sind und auch vor Ort leben und sich in der lokalen Gemeinschaft am Standort in der Region engagieren und eben nicht das Kapital fluide von A nach B ziehen und denen am Ende des Tages die Menschen egal sind. Also es gibt schon in einigen Teilen unserer Gesellschaft hier ein Verständnis für diesen Bereich.
In Teilen gibt es ein Zerrbild, da möchte ich einmal mit euch darauf zu sprechen kommen, weil ja jetzt nicht nur die Hidden Champions oder die vermeintlich unbekannteren Brands sich als Familienunternehmen empfinden, insbesondere in der regionalen Verwurzelung und dann auch Zugehörigkeitsgefühl, starke Gemeinschaften pflegen, sondern auch große Namenbrands wie VW, BMW, Aldi, Bosch, Miele, Henkel mal exemplarisch jetzt hier ins Feld geführt. Ja, als Familienunternehmen zumindest kategorisiert werden, damit teilweise dann auch den gesellschaftlichen Diskurs prägen. Und da müssen wir ja festhalten, das war ja auch mit ein Impuls, das Thema jetzt in den Diskurs hier zu tragen, nicht immer nur positiv wahrgenommen werden. Ja, und wie erklärt ihr euch das? Womit hat das eigentlich zu tun? Das würde ich hier gerne nochmal herausstellen. Dieses Beispiel auch mit dem Unternehmer und Tatort und so, das hat man jetzt schon so häufig gehört, aber es schwingt ja irgendwie was mit, was der tatsächlichen Realität, abseits der Tatsache, dass wir natürlich sowieso uns dem Thema sehr zugehörig fühlen, aber wenn ich es beschreiben müsste aus einer Vogelperspektive, würde ich sagen, es schwingt irgendwie was mit, was nicht nur positiv ist. Woran liegt das?
Naja, also Familienunternehmerinnen und Familienunternehmer sind auch nur Menschen. Das heißt, die machen auch nicht alle alles richtig. Die meisten machen schon vieles richtig, aber wenn man sich jetzt genau anguckt, woran liegt denn das bei diesen Unternehmen, dann kann man zu verschiedenen Schlüssen kommen. Mhm. Bei den ganz Großen liegt es oft daran in unserem System, dass die Arbeitnehmerseite nicht mitgemacht hat. Das heißt, unsere Sozialpartnerschaft, die auf der einen Seite ein hohes Gut ist und mit der wir eigentlich auch gegenüber vielen anderen Ländern dieser Welt vorbildlich uns verhalten haben, die kann, wenn sie überdehnt wird, dazu führen, dass die Arbeitnehmerbank, so nennen wir das, verhindert, wenn man Anpassungen in der Belegschaft vornimmt. Ich glaube, jeder hat zumindest ein Unternehmen vor den Augen, was schon lange so komplex ist, dass man sich fragt, wie kann man denn das überhaupt noch führen? Komplexität ist das zweite Stichwort. Je größer die Unternehmen sind, desto mehr Komplexität weisen sie auf. Das liegt in der Natur der Sache. Und die Zeit als solche ist eben sehr komplex, weil wir finden uns in einer Zeit, die beschreiben wir mit Transformation. Transformation bedeuten diese vielen Wenden. Wir haben eine digitale Wende, wir haben eine Mobilitätswende, wir haben eine Energiewende. Wir müssen ja unsere ganzen Abläufe mit KI am Ende ja nicht nur unterstützen, sondern auch effizienter gestalten. Und das Merkmal, und ich nenne es mal eine weitere Stufe der industriellen Revolution, was wir da gerade durchschreiten, gegenüber den anderen ist das, dass alles gleichzeitig stattfindet. Also wir haben keine Zeit, sondern es findet alles gleichzeitig statt. Das erhöht natürlich die Komplexität. Das erhöht auch, sagen wir mal, die Unübersichtlichkeit. Was muss ich eigentlich zuerst, zu zweit machen? Denn dieses alles gleichzeitig ist auch technologisch bedingt. Es nützt mir also nichts, wenn ich, sagen wir mal, genügend Windräder und Solarenergie habe und ich habe die Stromleitung nicht. Es nützt mir übrigens auch nichts, wenn ich alle Stromleitungen fertig habe und ich habe die Digitalisierung nicht. Dann wird das Netz nicht smart. Das Gleiche gilt auch für eine Fabrik. auch eine kleine Fabrik, wenn sie produziert, will ich die smart machen, wie wir das heute nennen. Also umstellen auf digitale Abläufe, unterstützt mit KI, um konkurrenzfähig, um wettbewerbsfähig zu sein. Da muss ich das alles gleichzeitig beherrschen. Das ist für den Menschen nicht einfach. Also es ist sehr komplex und Komplexität ist bei größeren Einheiten eben schwieriger zu handeln als bei kleinen Einheiten. So, die Unternehmen, die genannt wurden, sind alle groß und viele davon müssen sich jetzt anpassen. Ja, das liegt eben an den Herausforderungen der heutigen Zeit, die dann zusätzlich sich durch die geopolitischen Veränderungen ergeben haben. Also Transformation ist das eine, die technische Herausforderung, das zwingend, um wettbewerbsfähig zu bleiben, mitzumachen. Ich kann da nicht sagen, ich warte mal ab, sondern ich muss mitmachen. Alle müssen wir mitmachen, weil das ist ja auch gut, die Errungenschaften der Technik, die machen ja vieles einfacher. Ja, die harte Arbeit von früher, die ist ja verschwunden. Das erledigen heute Roboter. Ja, und die schmutzige Arbeit, die dreckige Arbeit, ja, die ist auch verschwunden. Ja, und das sind ja eigentlich tolle Errungenschaften. Und es war bisher immer so, dass bei jeder solchen industriellen Revolutionsstufe wir am Ende mehr Arbeitsplätze hatten als vorher. Es sind nur andere Arbeitsplätze. Das heißt, die Menschen müssen sich anpassen. Auch das ist etwas, was natürlich dazu führt, dass bei den größeren Unternehmen da vielleicht auch mehr diskutiert wird zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in diesen eben beschriebenen komplexen Verhältnissen. Wie gehen wir vor? So, und dann kann es passieren, dass es zu lange dauert. Und dann, wie wir das alle auch persönlich kennen, wenn etwas zu lange dauert, kann es sein, dass man manchmal ein bisschen spät dran ist. Und dann führt es zu etwas unangenehmen Überraschungen. Will aber sagen, im Großen und Ganzen, und das gilt dann insbesondere wieder für die Familienunternehmen mit Bezug auf das, was der Tom Rüsen vorhin gesagt hat, über die gesamten Schwankungen der letzten 20, 30 Jahre wissen wir, dass die Familienunternehmen verantwortlich mit ihren Belegschaften umgeht, wenn es darum geht, einstellen und entlassen. Und die großen, komplexen, anonymen Unternehmen, das sind die, die in großen Zahlen die Menschen auf die Straße setzen, dann auch wieder zu Tausenden suchen. Also die bringen die Unruhe. Die Familienunternehmen bringen die Unruhe nicht. Und das wissen genau die Belegschaftsmitglieder und schätzen das sehr. Und das nicht erst jetzt, sondern das schätzen die seit Generationen. Weil nämlich auch schon der Papa hier gearbeitet hat, der Opa hat hier auch schon gearbeitet und die Mama. Und das wird eben weitergereicht. Und das ist eine Zuverlässigkeit und das ist auch diese Nachhaltigkeit, von der wir sprechen. Wenn wir über enkelfähig wirtschaften reden.
Tom, ist das die Beschreibung? War das schon die Definition von enkelfähig wirtschaften?
Ja, würde ich gerne noch ergänzen. Ich würde nur einfach die Macht der Zahlen sprechen lassen, ja, und da durchaus mal empfehlen zu gucken. Es gibt sehr schöne Studien, zum Beispiel von der Stiftung Familienunternehmen. Wo werden Arbeitsplätze aufgebaut? Bei großen Familienunternehmen und bei Börsennotierten kann man es noch einfacher sehen. Und wo werden sie abgebaut? Und da sprechen die Zahlen eindeutig die Sprache, die Arndt Kirchhoff gerade sprach. Und ich möchte mal zwei DAX 40 Vorzeige-Familienunternehmen nennen. Ja, das eine ist Henkel und das andere ist Merck. Das sind auch hochspezialisierte Unternehmen in weltweiten Wettbewerbsstrukturen. Ja, und die sind extrem erfolgreich unterwegs und können eben auch die Börse nutzen, sind aber in deutlicher Mehrheit in den Händen von Eigentümerfamilien, die sich extrem hinter den Erhalt ihres Familienunternehmens stellen und trotz dieser zunehmenden Wettbewerbsbedingungen. Also das wäre vielleicht der eine Punkt. Mhm. Der zweite Punkt, das Zerrbild, das Gesellschaftliche. Mhm. Da haben wir in Deutschland tatsächlich, wie wir in der Wissenschaft bei uns in Witten sagen, eine paradoxe Situation, weil wir einerseits irgendwo alle wissen, dass unsere Wirtschaft deshalb so brummt, weil Familienunternehmertum den ganzen Laden zusammenhält, also die Wirtschaftsstruktur. Aber das Bild von Unternehmern, von Unternehmertum, ist in unserer Gesellschaft grundsätzlich und historisch nicht da, wo es zum Beispiel in anderen Weltregionen ist. Ich nehme mal das Beispiel USA. Da sind die Entrepreneure, da sind die Unternehmer die Helden. Ja, und wenn einer mal eine Pleite gemacht hat und es wieder versucht, da gibt es Schulterklopfen, da gibt es Anerkennung. Ja, Unternehmer sind ein Berufsbild, wo man sagt, wow. Und bei uns, ich muss es leider wiederholen, weil es mir jedes Mal wirklich mich ärgert, ja, werden solche Zerrbilder über die häufigste Tätergruppe beim Tatort, sind es immer die Unternehmer und es geht immer um Nachweise. Wir schauen sehr kritisch auf Unternehmertum. Und wir schauen sehr kritisch in letzter Zeit auf akkumuliertes Vermögen und dann wird relativ schnell so eine Art Feindbild aufgebaut. Da wird dann auch Äpfel mit Birnen verglichen, Ja. Und das ist etwas, was unsere Gesellschaft besonders macht, dieser, ich sage jetzt mal, Neidfaktor oder dieser kritische Blick auf Unternehmertum, was zu Vermögen führt. Dass das Thema Verantwortungsübernahme Bestandteil dieses Vermögens ist, das wird in diesen ganzen Diskussionen komplett ignoriert. Jetzt zum Thema Enkelfähigkeit. Was verstehen wir denn eigentlich darunter? Ja, ein Unternehmer, das könnte auch ein Start-up sein, der gründet, der hat eine Geschäftsidee und möchte die relativ schnell skalieren, holt sich Investoren rein und möchte es verkaufen. Das ist ein Entrepreneur im klassischen angelsächsischen Sinne. Beim Familienunternehmer oder bei der Familienunternehmerin geht es um was ganz anderes. Die haben eine Geschäftsidee und haben die Fantasie, dieses Unternehmen in die nächste Generation oder in die übernächste Generation zu bringen. Und das unterscheidet den Einzelunternehmer vom Familienunternehmer. Nämlich, wir sprechen in der Wissenschaft vom transgenerationalen Moment. Das heißt, bei allen meinen unternehmerischen Entscheidungen, bei der Strategieentwicklung, bei der Finanzierungsform, beim Umgang mit Kunden, Lieferanten oder Mitarbeitern, habe ich immer im Blick, dass eigentlich meine Kinder, meine Enkel das Unternehmen mit Stolz übernehmen können. Und das macht einen mega Unterschied aus, ob ich das als sozusagen interne Strategie mitfahre. Ja, nimmt meine Tochter, nimmt mein Enkelkind, soll das hier mal Verantwortung übernehmen, dann werde ich mich anders verhalten. Und dieser Enkelfähigkeitsbegriff, den gilt es eigentlich nochmal sehr deutlich nach vorne zu stellen, weil darin steckt auch das ganze Thema Nachhaltigkeitsorientierung, was so in den letzten 3-4 Jahren so eine Popularität genossen hat. In Familienunternehmen und Unternehmerfamilien ist das eigentlich strukturell angelegt, weil niemand will seinen Kindern oder Enkeln ein Unternehmen übergeben, was die Umwelt zerstört oder was sozusagen sich auf eine Art und Weise seinen Mitarbeitern gegenüber verhält, dass die gar nicht wirklich ernsthaft in ein würdevolles Leben kommen können. Also von daher denke ich, ist Enkelfähigkeit mit das Grundprinzip von familienunternehmerischen Handelns.
Arndt, was macht eine Familie aus, die ein Unternehmen führt? Und was macht ein Unternehmen aus, das von einer Familie geführt wird?
Das ist eine gute Frage. Also zunächst mal, eine Familie, die ein Unternehmen führt, da kann man dann feststellen, dass natürlich die Belange, die Sorgen, Nöte, aber auch die guten Dinge, die so im unternehmerischen Alltag passieren, natürlich auch am Küchentisch stattfinden. Das heißt, man kann die Familie und das Familienleben vom Unternehmenleben nicht so ohne weiteres trennen. Das empfinden manche natürlich als nachteilig oder als Belastung. Deswegen sollte man im Sinne von dem Begriff enkelfähig, den gerade Tom Rüsen erläutert hat, sollte man versuchen, natürlich das Moment positiver zu gestalten, indem man eben auch immer wieder in der Familie betont, warum das Unternehmen auch gut ist und dass es eben nicht nur eine Belastung ist. Denn es erscheint natürlich, wenn bei jeder Mahlzeit irgendetwas aus dem Unternehmen auf den Tisch kommt, erscheint es zunächst mal als etwas, was dann vielleicht für den jungen Menschen, der noch zur Schule geht, nicht passend ist. Und der hat vielleicht ganz andere Sorgen und ganz andere Fragestellungen. Also das ist einer der Punkte, wo man eben dann auch vernünftig, sagen wir mal, seine Familie managen muss und ihr auch erklären muss, warum eben ein Familienunternehmen oder das Unternehmen der Familie, warum das eben irgendwo mehr im Zentrum steht als der nächste Urlaub oder das nächste Auto oder ich weiß nicht welches Vorhaben, nicht? Man sonst gerne natürlich auch in Angriff nimmt. Also das muss man irgendwie in Einklang bringen. Das ist, glaube ich, eine der Aufgaben. So, und die zweite Frage.
Das Unternehmen wiederum, du hast eben natürlich ein paar Aspekte ausgeführt, auch in der langfristigen Betrachtung, in der Sorgsamkeit, in der Sensibilität im Umgang mit Belegschaften, Mitarbeitenden, Stakeholder, denke ich, insgesamt.
Ja, das kriegt man dann zurückgespielt von den Mitgliedern der Belegschaft, insbesondere von den Älteren oder gar von denen, die dann schon in der zweiten, dritten oder vierten Generation bei uns arbeiten. Und da gibt es eben sehr viele, auch in großen Unternehmen, nicht nur in kleinen ist das typisch, die sich dort eben besonders gut aufgehoben fühlen. weil sie auch wissen, dass wir eben nicht alles nur nach Vorschrift machen, sondern dass, wenn zum Beispiel mal ein Mensch in Not ist oder wenn jemand krank ist, dann ist es eine Selbstverständlichkeit, dass das Familienunternehmen hilft. Das muss deswegen nicht irgendwo mit dem Betriebsrat vereinbart sein. Also da werden Sie, in jedem Unternehmen findet man Beispiele, was dann in diesem Fall passiert. Da passiert, sagen wir mal, ein menschlicher Umgang miteinander, der in anonymen Gesellschaften eigentlich so nicht zu finden ist. Ja, vielleicht bei dem einen oder anderen Abteilungsleiter, der dafür ein Herz hat, aber er muss sich dann immer noch ein Budget beschaffen, was nicht so einfach ist in großen Unternehmen. Nicht? Das ist auch im Rathaus ja nicht so einfach oder in der Politik. Aber als Familienunternehmen kann man da viel flexibler sein. Und das weiß eine Belegschaft auch, dass man gerade in der Not dann auch zusammensteht, dass man hilft, übrigens nicht nur das Familienunternehmen selbst, sondern auch die Belegschaft. Wir erleben das bei Hochwasserkatastrophen im In- und Ausland, bei Bränden, bei allen möglichen Anlässen, was dann plötzlich für einen Zusammenhalt entsteht, heute einfacher als früher, weil wir Social Media haben und weil die Nachricht natürlich in Sekundenbruchteilen um die Erde eilt. Das ist schon toll. Und das kann man aber auch nutzen, um dann eben nochmal eine zusätzliche Motivation für die Belegschaft und für das gesamte Unternehmen daraus zu ziehen.
Tom, wie können diese, ich formuliere das mal als Interessenausgleichsbalancierung zwischen Familie und Unternehmen gut gelingen? Ein Stichwort hatte ich eingangs auch gesagt, Familienverfassung. Du bist da ja auch mit involviert bei solchen. Kann das ein Instrument sein, was hilft, so einen Prozess zu strukturieren, genau diese Fragen auch zu beantworten? Wie viel Platz, Raum nimmt was ein? Dieses Thema Familienverfassung, ist das sinnvoll? Wie schaust du da drauf?
Ja, also wir diskutieren das in der Wissenschaft unter dem Begriff Family Governance. Ja, so wie es das im Unternehmensumfeld gibt mit einer Corporate Governance, gibt es im Familien- oder im Eigentümerumfeld sowas, was man Family Governance nennt. Und da ist die Familienverfassung sicherlich ein wichtiger Bestandteil. Wir würden das aber etwas weiter sehen und eher sagen, die Familie, die Eigentümerfamilie, und das sind nicht nur die Gesellschafter, es sind eben auch die Kinder oder Ehe- und Lebenspartner, die hier Verantwortung übernehmen. Wir sehen das immer als eine Verantwortungsgemeinschaft. Es wurde ja von Arndt Kirchhoff gerade schon angesprochen. Teilweise wird diese Mitgliedschaft als eine Zumutung wahrgenommen. Zum Beispiel, wenn man aufgrund von bestimmten Gesetzen das Land nicht verlassen sollte, weil das zu einer Wegzugsbesteuerung führt, was das Unternehmen maximal schädigt. Oder weil man, wenn man sich verheiraten will, angehalten ist, Eheverträge zu schließen, weil das unter Scheidungsgesichtspunkten einfach das Unternehmen in die Bredouille bringt. Also das heißt, die Mitgliedschaft in einer Unternehmerfamilie kann als belastend empfunden werden. Aber, und das wäre mir auch wichtig, auch Kinder finden das eigentlich total cool, zu sehen, oh, wo arbeitet denn der Papa oder der Onkel, ne, oder der Opa oder sowas. Mhm. Und wenn man Kinder fragt, was ist denn später mal deine Vorstellung, bei kleineren Kindern, die assoziieren sich erstmal im Verbund mit dem, was die Eltern machen. Ne? Irgendwann differenzieren die sich. Aber ich sehe durchaus auch, dass die Mitgliedschaft in so einer Unternehmerfamilie als extrem bereichernd wahrgenommen wird. Wenn es dann nämlich zu einem Unternehmensverkauf kommt, dann fallen viele plötzlich in ein emotionales Loch, weil dann plötzlich der emotionale oder der Identitätslieferant, wir sind Mitglied der Unternehmerfamilie zum Familienunternehmen XY, weg ist. Und das hat sehr, sehr viel etwas mit Identität zu tun. Und Family Governance, also Familienstrategie, bedeutet, dass sich die Eigentümer hinsetzen und sagen, was wollen wir eigentlich? Welche Art von Umgang mit diesem Vermögen, mit dieser Führungsaufgabe wollen wir wählen? Wie wollen wir uns da organisieren? Wie wollen wir uns da qualifizieren? Und wie viel persönliches Engagement sind wir bereit zu leisten? Zum Beispiel, um sich kompetent zu halten. Ja, Arndt Kirchhoff hat es gerade angesprochen. Es gibt sehr viele Entwicklungen in den letzten 10 Jahren und die Entwicklungen werden ja nicht aufhören. Ne? Man muss sich mit Digitalisierung auseinandersetzen, man muss sich mit KI auseinandersetzen, mit internationaler Gesetzgebung und. Und ein verantwortungsvoller Eigentümer muss dafür Zeit aufwenden und sich da fit machen. Wir nennen das Gesellschafterkompetenz. Gleiches gilt auch für den Umgang mit Konflikten? Das ist auch so ein großes Thema, weil in der Öffentlichkeit wird häufig diskutiert, ja, dann gibt's hier den Familienstreit X und so weiter. Das wird dann öffentlich breitgetreten. Das ist tatsächlich eine Achillesferse, dass plötzlich Familienkonflikte auch Auswirkungen aufs Unternehmen haben können. Und hier sind eben gut aufgestellte Unternehmerfamilien diejenigen, die sich da eben weitergebildet haben, eine Konflikt-Governance entwickelt haben. Wir sprechen, mittlerweile haben wir auch Modelle entwickelt, vom sogenannten familienstrategischen Reifegrad einer Unternehmerfamilie. Also ein geringer Reifegrad bedeutet, dass man erwartet, dass es in der Firma genauso zugeht wie zu Hause, dass der Senior sagt, wo es lang geht und die Kinder machen, was man will. Und wenn der Senior dann irgendwann 80 ist und die Kinder sind 50 und wundert sich dann, dass es auseinanderdriftet oder spätestens, wenn es den Senior nicht mehr gibt. Und eine hochausgeklügelte Familien oder ein hoher familienstrategischer Reifegrad sind eben Unternehmerfamilien, die eine Verfassung haben, die Familientage haben, die ein Weiterbildungsprogramm haben, die sich mit Konfliktkommunikation beschäftigen und sich regelmäßig eben selber kritisch hinterfragen. Und das aber auch durchaus den Mitarbeitenden gegenüber kommunizieren, dass sie sich hier professionalisieren. So, und dazwischen gibt es viele Schattierungen, aber auch hier muss ich ganz klar sagen, im internationalen Vergleich, wenn ich das mit Wissenschaftskollegen mir anschaue, sind wir in Deutschland sehr, sehr gut aufgestellt, was solche Thematiken angeht. Da gab es in den letzten 20, 25 Jahren sehr viel Entwicklung und ich glaube, es gibt nirgendwo so viel Wissens- und Beratungsangebot zu diesen spezifischen Fragestellungen von Familienunternehmen wie bei uns.
Arndt, bei euch, wie ist das denn eigentlich gelaufen, um das mal konkret zu machen? Nachfolge und Generationenwechsel haben ja etliche stattgefunden, immer nach dem gleichen. Habt ihr ein Patentrezept für euch entdeckt oder war das dann immer generationenabhängig, unterschiedlich? Wie habt ihr das auch jüngst gehandhabt? Wie funktioniert Nachfolgeplanung?
Also ich sprach ja vorhin davon, dass die Zeiten sich geändert haben, nicht nur, dass sie komplexer geworden sind, sondern dass sie eben auch viel mehr Transparenz verlangen. Mache auch was zu tun haben mit Reifegrad von Gesellschaften, die eben auch erwarten, dass man die Dinge nicht einfach vorgelegt bekommt, so nach dem Motto Vogel friss oder stirb. Mhm. Also das kann ich auch bei uns in der Familie beobachten. Früher gab es keine Regeln, sondern da hat meistens der männliche Inhaber zunächst mal dafür gesorgt, dass seine Schwestern oder Tanten rausgekauft wurden. Also damit er wieder versuchte, einigermaßen die Gesellschaftsanteile zusammenzubringen. Und dann hat er sich überlegt, wer von meinen Kindern ist denn in der Lage, das Unternehmen weiterzuführen und hat dem das einfach so vor den Kopf geworfen, würde ich heute sagen. Das geht heute so überhaupt nicht mehr. Und das war schon in meiner Generation so nicht mehr. Sondern dort muss man einen Prozess anlegen, wie wir überhaupt, wenn man vernünftiges Management in Firmen findet, das in Prozesse gliedert. Da gibt es eben auch einen Prozess für Nachfolgeplanung. Tom Busen sprach eben auch von der Familienverfassung. Das ist ein solcher Prozess, den gemeinsam mit seiner Familie zu entwickeln. Das haben wir auch gemacht. So, und da legt man Kriterien fest, was auch Sinn macht in der Zeit, die eben nicht mehr so übersichtlich ist, die eben so komplex ist, wie wir es schon mehrfach angesprochen haben und wo eben vieles gleichzeitig stattfindet, dass man klare Kriterien festlegt, wer will überhaupt, wer ist überhaupt dazu in der Lage, welche Voraussetzungen muss man mitbringen, damit der Erhalt des Unternehmens auch in der nächsten Generation gesichert ist. Denn darum geht es, haben wir eingangs erklärt, es geht uns eigentlich immer darum, das Unternehmen gesund in die nächste Generation zu übergeben. Das ist unser Hauptambition, also nicht den Gewinn im nächsten Jahr zu maximieren oder gar im nächsten Vierteljahr. Und darauf sind die Strategien ausgerichtet. Insofern muss man auch eine Strategie haben, wie man mit seiner Familie umgeht dazu. Die legt man fest in dieser Familienverfassung. Wir haben so etwas. Und dann ist es schon ein vieljähriger Prozess. Bei uns dauert dieser Prozess bald 20 Jahre, wo man sich dann mit seinen Kindern und der Familie beschäftigt, um eben auch die Stärken und Schwächen zu erkennen und um auch offen und transparent zu diskutieren, was ist eigentlich gut für wen, denn man möchte ja vermeiden, dass seine Kinder scheitern. Mal abgesehen davon, dass man natürlich das Unternehmen auch vernünftig führen wird. So, und da wird auch thematisiert, dass es sinnvoll sein kann zum Erhalt des Familienunternehmens, dass vielleicht niemand aus der Familie, weil kein Interesse vorliegt. Denn ein Grundsatz ist, dass grundsätzlich eigentlich jeder machen sollte bei uns in der Familie, und ich kenne das bei anderen Familienunternehmen auch nicht anders, was er gerne möchte. Man sollte da keinen zu zwingen. Ja, wer Schauspieler werden will, soll Schauspieler werden. Und wer Modeschneiderin werden will, soll das auch werden, auch wenn das Unternehmen damit nicht anfangen kann. Also das ist auch bei uns diese Grundregel. Aber man muss dann schon gucken, wer ist interessiert und am Ende auch, wer ist befähigt. So, und da sind eben zwei Dinge zu tun. Das eine ist die fachliche Befähigung, auf die man natürlich dann achtet. Da könnte ich noch mehr zu ausführen, wie wir das bei uns dann geregelt haben im weiteren Verlauf unseres Gesprächs. Und das andere ist natürlich auch die Gesellschafterkompetenz. Das ist auch schon erwähnt worden. Denn man muss eben heute auch kompetente Gesellschafter haben, die dann, und das ist das Ziel von allen Familienunternehmen, dafür sorgen, dass auch die Familien der Belegschaften eine gute und gesicherte Zukunft haben. Ja, es geht uns immer darum, nicht nur, dass da ein Unternehmen ist, es geht darum, dass da ein Unternehmen ist mit Menschen, die da eben auch schon seit Generationen arbeiten, mit Familien, die dort beschäftigt sind, und die sind genauso in unserem Fokus, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr in unserem Fokus, deren Erhalt als der der eigenen Familie. Insofern, das muss man immer sehen, auch das heißt Familienunternehmen.
Ich möchte an der Stelle leicht anfangen überzuleiten zu auch dem gesellschaftlichen Thema und möchte einen Punkt herausgreifen, den Tom, den du schon kurz angerissen hattest. Da geht es um das Thema Vermögen, Geld, aber auch die gesellschaftliche / soziale Besprechung davon. Und zwar haben wir ja auch in unserem Buch das Thema aufgemacht, denn zu dem Thema Nachfolge, da geht es häufig ja auch um Geld, Vermögen. Ja, wie kann das übertragen werden? Welche Rechte oder Pflichten habe ich denn eigentlich als Gesellschafterin und Gesellschafter? Und in dem Kontext, und das haben wir auch in unserem Buch aufgemacht, haben wir ja diesen Punkt aufgenommen. Das finde ich ganz interessant. Tom, vielleicht kannst du das nochmal sagen. Arndt, du hast damals hier, und das haben wir auch ausgeführt, Seite 81 für die interessierten Leser, da haben wir über das Thema der Vermögensverteilung gesprochen, ja, weil es eben schnell ja auch darum geht, in der Betrachtung oder in der simplifizierten Betrachtung von Familienunternehmertum / Reichtum, da hast du den Gini-Koeffizienten nochmal genannt, das könntest du vielleicht nochmal ausführen, Tom. Worauf ich jetzt aber hinaus wollte, ist, dass es ja in der damaligen Debatte 2021 wurde ja dieser Gesetzesentwurf vom Verantwortungseigentum eingebracht. Wie stehst du dazu und welche Entwicklung gab es da eigentlich? Passt das in die Welt von Familienunternehmertum? Und zwar haben wir das in dem Kontext auch von Stiftung und Erbe aufgemacht. Können wir da vielleicht nochmal drauf eingehen?
Ja, gerne, weil ich kenne ja auch die handelnden Personen und deren Motivlage. Und das ist leider in der öffentlichen Debatte teilweise etwas anders dargestellt worden. Kommen wir aber erstmal zu dem Thema Vermögen. Ich würde sehr gerne bei dem Begriff Vermögen bleiben, weil Geld hat sofort eine Assoziation, die meiner Meinung nach überhaupt nicht passend ist. Denn ein Unternehmen zu übertragen, ja, da ist gebundenes Vermögen drin. Und wenn man es verkaufen würde, dann könnte man es auch zu Geld machen. Aber ein auf Enkelfähigkeit ausgerichteter Familienunternehmer oder Familienunternehmerin denkt so gar nicht, sondern sagt, ja, da steht irgendeine Zahl, die nach irgendwelchen Bewertungskriterien vielleicht richtig ist, aber so ticken wir ja gar nicht, sondern wir haben eine Verantwortung, die möchten wir übertragen. Und deshalb muss man eben sehr genau unterscheiden, über was sprechen wir hier, wenn wir über Übertragung von unternehmerischem Vermögen sprechen. Es sind natürlich Eigenkapitalanteile und Gesellschaftsdarlehen und irgendwelche Gewinnrechte und so weiter, die da übertragen werden, aber die klassischen Familienunternehmerinnen und Familienunternehmer, mit denen wir es zumindest zu tun haben, und da mag es sicherlich auch andere geben, ja, für die ist das eine Aufgabe. Die haben ein treuhänderisches Verständnis von dem Unternehmen und von dem hier gebundenen Vermögen. Das ist mal ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, Arndt Kirchhoff und ich haben es schon einmal in einem FAZ-Interview von ein paar Jahren gesagt, die meisten Familienunternehmer könnten sehr gut damit leben, dass wenn ein Familienunternehmen verkauft würde, also wenn man es zu Geld macht, dass dann ein deutlich höherer Steuersatz auf so einen Verkaufserlös erhoben wird. Aber wenn man es vererbt, auf die nächste Generation überträgt, mit der Idee, es zu erhalten, dann wird es ja nicht liquide gemacht, sondern es wird einfach Verantwortung weiter übertragen. Also deshalb wäre es mir an der Stelle so wichtig, darauf einmal zu schauen. Man muss das Vermögen, ich weiß, dass das rechtlich sehr schwierig ist, da beschäftigen sich ja auch viele Debatten mit, ne, mit betriebsnotwendigem Vermögen, und ist die Kunstsammlung denn jetzt wirklich hier notwendig oder versucht man da irgendwas erbschaftssteuerfrei zu bekommen? Da wurde leider auch schamlos Gesetzeslücken ausgenutzt und da wurde auch schamlos gedacht, da muss man sich auch an die eigene Nase fassen als Familienunternehmerin und Familienunternehmer, dass da solche Fehlprozesse passieren. Aber grundsätzlich vom klassischen produzierenden Familienunternehmen oder handelnden Unternehmen, da geht es eher mal darum. Und das ist das Gros der Familienunternehmer. Und jetzt die Frage zu diesem gebundenen Vermögen. Mhm. Hier versucht man eigentlich genau das umzusetzen über eine, ich sag mal, stiftungsähnliches Modell, was aber einfacher ist, als eine Stiftung zu gründen. Und die Initiatoren, die kommen von gar nicht so weit weg hier aus dem Sorpetal. Ja, das sind Handwerksbetriebe, die gesagt haben, es ist viel zu kompliziert für unser kleineres Unternehmen, eine Stiftung zu bauen, weil das hat eine ganze Menge rechtliche Konsequenzen und man muss über eine Stiftungssatzung extrem aufpassen. Das war deren ursprüngliche Idee, zu sagen, lass uns doch eine andere Rechtsform bauen, so dass diese Unternehmen auch von Mitarbeitenden geführt werden können im enkelfähigen Sinne. So haben es mir zumindest die Initiatoren damals erläutert, auch in Veranstaltungen, die wir zu dem Thema gemacht haben. Was sehr unglücklich war, ist, dass dann plötzlich von einem Verantwortungseigentum gesprochen worden ist, weil dann würde man sagen, wenn das Verantwortung ist, ist dann familienunternehmerisches Eigentum nicht Verantwortungseigentum. Das haben die Initiatoren dann auch eingesehen, dass das öffentlich falsch sozusagen rübergekommen ist, und haben es ja dann auch verändert und haben eben von dem Gesellschaft mit gebundenen Vermögen gesprochen. Die Juristen streiten sich und sagen, braucht es wirklich eine weitere Rechtsform, die das zementiert? Den Diskurs kann ich jetzt hier nicht wiedergeben. Ich persönlich halte es, wenn es für kleinere Unternehmen eine bessere Variante gegenüber einer unternehmensnahen Stiftung ist, ja, dann halte ich das als eine valide Form. Mir wäre nur wichtig, dass hier nicht mit so einer Rechtsform das Kind mit dem Bade ausgegossen wird und man plötzlich steuerlich plötzlich Privilegien für so eine Rechtsform schafft im Vergleich zu anderen Formen des Eigentumsübertrages innerhalb der Unternehmerfamilie. Also das wäre mir nur wichtig. Deshalb finde ich die Idee gut, aber muss eben aufpassen, schon häufig wurden gute Ideen genommen und da ist was ganz Schreckliches draus passiert. Und wenn ich das Gleichnis mit Dynamit Nobel sehe, der hatte ursprünglich ganz andere Ideen, der liebe Herr Nobel, was er mit seinem Dynamit zum Wohle der Menschheit machen wollte, dass das dann plötzlich eine Beschleunigung der Kriegstechnologie in ungekannten Ausmaß geführt hat. Und hier sehe ich tatsächlich eine ähnliche Gefahr, dass das sozusagen politisch destruktiv verwendet wird und wir unserem enkelfähigen Wirtschaftsform des Familienunternehmertums im schlimmsten Falle sogar ein Beinchen stellen. Also deshalb gute Idee, aber dann soll sie auch gut genutzt werden und bleiben.
Ich möchte schließen. Erstmal danke ich meinen geschätzten Mitautoren, dass wir hier die Gelegenheit hatten, unser Buch und auch die wirtschaftliche Situation zu besprechen. Und ich möchte schließen mit unseren Abschlusszeilen aus unserem Buch. Und da haben wir einen schönen Abschluss gefunden, einen positiv stimmenden, nach vorne blickenden. Alle in Deutschland erinnern sich an das Sommermärchen. Und wir haben das getauft mit Sommermärchen 2.0. Was wäre das also? Und ich zitiere aus dem Buch, es würde bedeuten, dass Familienunternehmer in Zukunft sichtbarer werden müssen. Sie müssten wortwörtlich aus der anonymen Gesellschaft auftauchen. Nur so können sie sich einer Neidgesellschaft widersetzen, die mit dem Aufkommen des Bürgertums in die Seele der deutschen Gesellschaft einzog. Also wir haben auch historische Züge hier. Thomas Mann und die Buddenbrooks lassen grüßen. Denn Familienunternehmerinnen und Unternehmer sind nicht böse, sie sind auch nicht faul. Familienunternehmen setzen sich ein Leben lang für eine Idee ein und tragen diese in die nächste Generation. Sie denken immer nachhaltig, und das schon bevor die ganze Welt anfing, über Nachhaltigkeit zu sprechen. Und sie begleiten uns seit Jahrhunderten und in allen Lebenslagen. Das fand ich ganz schön hier. Nicht nur von den Buddenbrooks bis zu den Krupps, sondern von der ersten Mahlzeit hip zum ersten Bonbon Hitschler, dem ersten Kaffee Melitta, vom ersten Auto VW zum ersten Haus Montana, vom Dr. Oetker Lebensmittel, Henkel Waschmittel und Klebstoffe bis zu Merck Flüssigkristalle im Handy und im iPad.